Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mariam Küsel-Husseini fantasiert über ein verschwundenes Deutschland und Zdravka Eftimova erzählt Geschichten von selbstbewussten, aber einsamen Bulgarinnen. Sami Chak hat den Roman Der Kontinent von allem und beinahe nichts geschrieben. Wir sprechen über Grenzen der ethnologischen Erforschung Afrikas. Am Mikrofon begrüßt sie Sigrid Brinkmann. Von der Geschichte der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus kann sich Mariam Küsel-Husseini, wie es scheint, nur schwer lösen. Sich die Zeitläufe über psychologisierende Innenansichten auch real existierender Personen zu erschließen, gehört zu ihrem erzählerischen Prinzip. Und manche Protagonisten lässt die 36-jährige Autorin wiederkehren. In den Büchern Emil und 57 ist es der erste Chef der Gestapo, Rudolf Diels. Der Titel ihres jüngsten Romans legt nahe, dass sie dem Wirken des Dichters und Publizisten Kurt Tucholsky nachspüren wollte. Doch Tucholskys Name, meint Michael Köhler, sei bloß eine Chiffre.
Wie verhält sich der Schriftsteller, Journalist, Publizist, Maler und Dichter zur umwälzenden, demokratiefeindlichen Zeit, in der er oder sie leben? Das fragt dieser Roman. Und das ist eine aktuelle Frage. Der Titel Tucholsky aber ist irreführend. Es geht wesentlich um die Ermordung des Außenministers Walter Rathenau 1922 und die Reaktionen darauf. Von Hyperinflation und Hungerkrawallen aufgrund von Verelendung schweigt der Roman. Die soziale Frage jener Jahre interessiert die Autorin nicht. Was zunächst in poetisch empfindsamer Sprache daherkommt, entwickelt sich zu schwül-expressiver Prosa mit pathetisch schiefen Bildern. Das zentrale Ereignis wird so beschrieben.
Walter Rathenau steigt in seinen Wagen. Er sitzt rechts, die Hand über den Gehstock gelegt wie über das hochgezüchtete Haupt eines Wachhundes. So fährt er jeden Morgen los. Es ist der Morgen des 24. Juni 1922. Sein Fahrer fährt den Wagen wie über Butter. Von Autos, von gesundem Getriebe und vom Leben versteht Rathenau was. Was er aussucht, was er berührt und begehrt, hat Qualität. Er ist gealtert, er ist verwelkt, aber er hat nichts von seiner festen und fixen Konzentration verloren.
Autos, die wie über Butter fahren, möchte man sich nicht vorstellen. Verwelkt sind Blumen, aber keine Außenminister. Und fix und konzentriert ist eine Tütensuppe, kein Politiker. Streckenweise ist das geradezu Groschenromanprosa, die mit kulturkonservativer Kritik heftig kokettiert. Hier noch ein Beispiel. Tucholsky verstand es, in Berlin verloren zu gehen und sich wiederzufinden, schreibt die Verfasserin.
Den Abrieb der Sekunden in Wortflakons aufzufangen, die Haut der Ereignisse langsam abzuziehen, brennen lustvoll.
Soll da expressionistische Lyrik nachgeahmt oder auf den Arm genommen werden? Das sind einfach nur sprachlich schlechte Bilder. Gab's da eigentlich keinen Lektor oder hat er die Augen und Ohren verschlossen? Dabei ist die Leitfrage des Romans aktuell. Wo stürzen wir hin?
Sag uns, Walter, wer warst du hinter deinem Rathenau?
Die Antwort auf diese Frage ist einfach. Rathenau war Symbol für die verhasste liberal-demokratische Weimarer Republik. Über die Rathenau-Mörder, über die antisemitisch-terroristische Organisation Konsul lesen wir nichts. In Ordnung. Es ist ja auch kein Sachbuch, keine Biografie, sondern ein Roman. Stattdessen gibt es aber Reflexionen und persönliche Innenschau von Kaiser Wilhelm, der ins holländische Exil geflohen ist. Der reale Tucholsky erhielt während seiner Köln-Besuche im Jahr 1928 Doro-Briefe, verlässt 1930 Deutschland und nimmt sich 1935 das Leben. Auch sein Kollege, der Autor der Weltbühne, linke Demokrat, Pazifist und satirische Feuilletonist Karl von Ossietzky, wird schon 1934 ins KZ Esterwegen im Emsland gesteckt und stirbt 1938 an den Spätfolgen. Die linken Kritiker der Weimarer Republik werden in diesem Roman quasi patriotisch eingenordet.
Die Stimmen in der Weltbühne, sie suchten Deutschland. Denn Deutschland, das schien verschwunden.
Verschwinden sollten nach dem Willen rechtsnationaler Kräfte realpolitisch ganz andere, nämlich Tucholsky und Ossietzky. Ihre Bücher wurden erste Opfer der Bücherverbrennung im Mai 1933. Rathenau symbolisierte die erste deutsche Demokratie. Und die repräsentierte die deutsche Niederlage sowie den Großkapitalismus. In diesem Roman wird Rathenau als preußischer Nationalist beschrieben.
Er ist Jude. Und weil er ein Deutscher ist, ist das für ihn ohne Bedeutung. Er ist Preuße für die Welt, glaubt an ein Deutschland der Bündnisse.
Es war keinesfalls ohne Bedeutung, sondern so bedeutsam, dass er von den Attentätern als sogenannter Erfüllungspolitiker beschimpft und als jüdischer Republikaner ermordet wurde. Auch Tucholsky, der pazifistische Patriot, der sein Land 1930 verlässt, wird national eingemeindet. Sein Text Heimat von 1929 wird zitiert.
Deutschland ist ein gespaltenes Land. Ein Teil von ihm sind wir. Und in allen Gegensätzen steht, unerschütterlich, ohne Fahne, ohne Leierkasten, ohne Sentimentalität und ohne gezücktes Schwert, die stille Liebe zu unserer Heimat.
Nimmt man das alles zusammen, drängt sich ein revisionistischer Eindruck des Romans auf, der Tucholsky und Ossietzky quasi als linke Kritiker von Kapitalismus, entseeltem Deutschtum, als Kritiker der Käuflichkeit, des kulturellen Mammonismus beschreibt. Das alles ist klug und von einer sehr belesenen Autorin verfasst, die mit dem Feuer spielt.
Diese Verzweigungen könnten zu einer Entgermanisierung führen, so sagt er.
Rathenau und seine Attentäter, darunter der junge Ernst von Salomon, wollten etwas gemeinsam, heißt es im Roman, nämlich die, Zitat, Würde Deutschlands zurückholen. Beide fragen, wo ist Deutschland? Täter und Opfer haben also die deutsche Frage gemeinsam? Das legt der Roman nahe und ist darin schlechterdings zynisch. Der Roman Tucholsky entlarvt nicht wirkmächtiges, demokratiefeindliches Denken, das in den Abgrund führte, sondern verharmlost es, indem er Wesensschau betreibt und ein verschwundenes Deutschland pathetisch betrauert.
Michael Köhler rezensierte den im Europa Verlag erschienenen Roman Tucholsky von Mariam Küsel-Husseini. Als 2023 die englische Übersetzung von Georgi Gospodinows Roman Zeitzuflucht mit dem International Booker Prize ausgezeichnet wurde, hofften in Bulgarien viele darauf, dass die Literatur ihres Landes künftig stärker wahrgenommen würde. Unser Rezensent Jörg Plath ist jedenfalls begeistert von den Geschichten der Schriftstellerin Zdravka Efimova. Ins Englische wurden bereits mehrere Bücher von ihr übersetzt. Maulwurfsblut ist ihre erste deutsche Publikation.
Das Land entvölkert, ein Patriarchat fast ohne Männer, die Frauen stark und einfallsreich, aber einsam. Zdravka Efimovas faszinierende Erzählungen führen in ein befremdliches Bulgarien. Es ist höchst gegenwärtig und zugleich anachronistisch. Brutal und märchenhaft, nicht zuletzt feministisch und chauvinistisch-oligarchisch. In der Geschichte Hunger fällt Theo, dem das Städtchen zur Hälfte gehört und seiner Meinung nach alles, was in ihm lebt, eine junge Angestellte auf. Einen breiten Mund hat Maria und ihre dünnen, nackten Beine stechen aus der kurzen Hose hervor, wie in die Schuhe geschlagene Nägel. Sie beachtet ihn nicht, all ihre Aufmerksamkeit gehört Essbarem. Seit ein Arbeiter, den sie wohlgefällig betrachtet hatte, von Theo gefeuert wurde, stopft sie sich voll mit allem, was sie kriegen kann. Sauerampfer, Erdbeeren, Kirschen, rund um die Uhr. Theo sieht ihr staunend zu, sie übersieht ihn beharrlich. Ins Restaurant lässt sie sich aber einladen, wie jede Frau, die Theo schon hatte.
Sie begann zu essen, betont langsam. Den Tomatensalat, das Wiener Schnitzel, das Roggenbrötchen, das Weizenbrötchen, etwas vom Fisch mit Nüssen, einen Ayran, das Putensteak. Hatte weder für ihn noch für die Bedienung, zwei Nächte, unerheblich, die entgeistert dreinsah, einen Blick übrig. Machte einfach weiter, stippte vom Joghurt mit Honig und Nüssen und kehrte zum Steak zurück. Wenn ein Teller leer war, schob sie ihn zur Seite, sah Theo immer noch nicht an, geschweige, dass sie etwas von sich gab. Er war eine Gräte von der Forelle mit Nüssen, eben ausgespuckt. Doch es war schön, wie sie aß. Ihre Hände flogen wie die Nadel irgendeiner braven Frau, die des Abends am Stickrahmen saß. Wo ihre Finger in der Luft gewesen waren, schwebte hinterher ein flammender Gobelin.
Danach folgt Maria ihm seelenruhig in sein Schlafzimmer und verlässt es gleichmütig wieder. Doch nach der zweiten, für Theo denkwürdigen Nacht, ist sie mit einem Mal verschwunden und der Hunger hat ein neues Opfer. Strafka Eftimova verschwendet kein Wort. Das meiste spart sie aus. Handlungen und Dinge treten an die Stelle von psychologischen Erörterungen oder kommunikativen Anstrengungen. Malvows Blut ist die erste Übersetzung der 1959 geborenen Schriftstellerin und Übersetzerin, die in Pernik bei Sofia lebt, dem heruntergekommenen Zentrum der sozialistischen Schwerindustrie, und seit mehr als 20 Jahren im Verteidigungsministerium arbeitet. Eftimova schreibt neben dieser Arbeit ständig. Nicht weniger als 8 Erzählungsbände und 6 Romane liegen vor. In Malvows Blut, einer Auswahl aus 3 Geschichtenbänden, wehren sich meist Frauen gegen die Verhältnisse, was Eftimova mal nach Slapstick, mal nach Western, Märchen oder Mythos klingen lässt. Immer aber ist Bulgarien leer. Die Männer arbeiten in Italien oder Spanien, die Dörfer veröden. In Zeit zum Mähen überfordert das wuchernde Gras 3 Nebenerwerbsbäuerinnen, Großmutter, Mutter und Enkelin Milena. 20 Jahre lang war im Juli ein Mann gekommen und hatte gemäht. Bezahlt werden sollte er mit Großmutters Schnaps.
Ihre Mutter nahm sich jeden Abend vor, ihm diesen Schnaps zu bringen. Und jedes Mal vergaß sie es. Sie ging barfuß hinaus, in einer weißen Bluse. Und auch der Mond zog sich eine weiße Bluse über und nahm die Gestalt einer Frau an. Ihre Mutter kehrte die ganze Nacht nicht zurück. Am Morgen kam sie als Erste wieder, erschöpft. Sie sah niemanden an, machte sich nicht daran, das Frühstück zuzubereiten. Sie versteckte sich im engsten Zimmer mit dem Fenster nach Norden. Den ganzen Tag lang ließ sie sich nicht blicken. Milena nahm ihre Bluse vom Stuhl, tauchte sie langsam ins Wasser ein und schrubbte sie mit Seife.
Kann man zarter von der Liebessehnsucht und ihrer nur zeitweiligen Erfüllung erzählen? Von der Einsamkeit davor und danach? Milena muss nun einen Mann finden, auch zum Mähen. Wie sie sind Eftimovas Frauenfiguren oft, hochgewachsen und selbstbewusst. Sie finden sich mit dem ihnen zugedachten Leben nicht ab. Die attraktive Kaffeebesitzerin wählt, solange ihr Mann als Erntehelfer in Italien arbeitet, neue Partner als Beschützer vor anderen Männern. Die Ehefrau hinterlässt dem ins Ausland gezogenen Mann Säcke voller Quittungen in einer gähnend leeren Wohnung, deren Einrichtung bis hin zum Badewannenstöpsel sie vollständig verscherbelt hat. Die Professorenmutter verschafft ihrem Sohn eine ihr genehme Frau, indem sie einer jungen Philologin eine seltene Klassikerausgabe als Mitgift verspricht. Etwas erwartbarer sind die letzten Erzählungen des Bandes, in denen Worte und Fiktionen die Grenze zur Wirklichkeit überschreiten. Aber auch sie besitzen Eftimovas so brüsken wie zärtlichen Ton, der das Aufbegehren ehrt und doch staunend das Geheimnis dessen, was dann geschieht, wahrt. Eine seltene Mischung, von der man nicht genug kriegen kann.
Jörg Plath über die Kurzgeschichten von Strafka Eftimova. Ihr Band Maulwurfsblut ist im Berliner Etta Verlag erschienen. Sami Chak wurde in Togo geboren. Seit bald 40 Jahren lebt er in Frankreich. In seinem jüngsten Roman erzählt Chak die Geschichte eines fiktiven Ethnologen, der in den 1970er Jahren das soziale Miteinander in einem kleinen Dorf in Togo beobachtet. Im Prolog zitiert der Autor den berühmten 2016 verstorbenen Ethnologen Georges Balandier und etliche von Afrika faszinierte Intellektuelle und Künstler. Ich habe Chaks Übersetzung Übersetzerin Annette Bühler-Dietrich gefragt, ob im Titel »Der Kontinent von allem und beinahe nichts« nicht schon das ganze Dilemma derer aufscheint, die Afrika verstehen, erklären und intellektuell beerben wollen.
Ich frage mich, ob es nicht vielmehr ein Hinweis auf diese zahlreichen Diskurse über Afrika ist, die den Kontinent erklären wollen. Denn diese Diskurse kommen dann ja auch im Buch vor. Und dann zeigt sich, dass dieser Kontinent in seiner Heterogenität immer wieder sich diesen Erklärungsversuchen entzieht.
Es gibt viele kleine, sinnträchtige Episoden. Es ist immerhin ein Roman. Sami Chak schildert Verhaltensweisen von Dorfältesten und Patriarchen, von starken Frauen, auch von einem schuldbeladenen Imam. Diese Geschichten stehen für eine andere Moralität. Dass es aber Grenzen des Verstehens für Nicht-Afrikaner gibt, das bleibt doch das große Thema des Buches, oder?
Ja, das finde ich auch absolut so. Denn also Maurice Boyer ist ja dieser weiße Ethnologe, der mit seinem Ethnologiestudium und im Gepäck Ballantiers Afrique Ambigu in dieses kleine Dorf der Tem kommt. Und er versucht, die Verhaltensweisen der Dorfbewohner zu verstehen. Und die Dorfbewohner schaffen eben auch Inszenierungen für ihn. Und deswegen kann er manche Verhaltensweisen nicht einschätzen. Und bis zum Ende gelingt es ihm eigentlich nicht, einzuschätzen, wie viel dieses Dorfoberhaupt weiß, welche hellseherischen Fähigkeiten der hat.
Der letzte Teil des Romans heißt Lebenswege und Diskurse, fermentiertes Afrika. Was für eine Vorstellung, was für ein Konzept verbindet Chuck mit dem Begriff der Fermentierung?
Dieser Begriff ist ja zunächst wirklich ungewöhnlich. Der ist auch in der dekolonialen, postkolonialen Theorie so nicht eingeführt. Und Chuck geht zurück auf das Tem-Wort Gnien. Und zwar führt er die Figur des real lebenden Linguisten Professor Zachary Chagbalé ein, der hier zur fiktionalen Figur wird und der dieses Wort nennt, das zugleich fermentieren und Nostalgie empfinden bedeutet. Und Zachary versucht darüber, das Verhältnis der afrikanischen Bevölkerung zur Kolonialzeit zu fassen. Er betrachtet die koloniale Herrschaftsform als Bakterie, die in dem Beherrschten weiterwirkt und die Beziehung zur Kolonialzeit als eben diese schmerzhafte Nostalgie. Und er sieht diese Fermentierung bei allen Herrschaftsrelationen am Werk. Maurice nimmt diese Theorie auf, diskutiert sie, kommentiert, wie er auf diese Theorie reagiert und findet damit so einen Schlüssel zum Zugang der Psyche des Kolonisierten und dessen Verhältnis zur Kolonialzeit.
Kann man den Roman, Frau Bühler-Dietrich, eigentlich in all seinen Windungen verstehen, wenn man nicht eingelesen ist in akademische und literarische Auseinandersetzungen mit dem Kolonialismus und seinen Folgen? Es gibt ja eine Liste der im Buch erwähnten Titel, die ist immerhin 4 Seiten lang.
Die Literaturliste, die gibt es wirklich für die deutsche Übersetzung. Die habe ich verfasst, zumal weil die Titel auf Deutsch manchmal anders sind als im französischen Original. Aber auch damit diejenigen, die weiterlesen wollen, weiterlesen können. Man kann aber das ganze Buch trotzdem verstehen, denn es gibt so kurze Informationen zu Namen, Autoren, Autorinnen, Titeln. Und trotzdem bleibt eben alles in so einen narrativen Rahmen eingebunden. Und das sorgt dafür, dass man eben nicht nur Wissen vermittelt bekommt, sondern diese Hauptfigur auch plastisch vor einem ersteht, mit allem Wissen, aber auch mit allen Sorgen und Nöten. Was mich doch sehr beeindruckt hat, ist die Auseinandersetzung des Buches und dieser Hauptfigur mit Alter und Tod und die Reflexionen über Krankheit und Sterblichkeit, die sich vor allem gegen Ende des Buches finden.
Sie haben ja selbst viele Jahre in einem afrikanischen Land gelebt, in Burkina Faso. Was nehmen Sie als Anregung mit aus Sami Chucks Buch, das zwischen Fiktion, Essay und Autofiktion changiert?
Na, zum einen würde ich sagen, ich habe auch noch mal viel gelernt über die Geschichte von Présence Africaine, dieser Zeitschrift und diesem Verlagshaus, über die Ethnologie in Frankreich. Aber ich finde es wirklich sehr spannend, wie er diese Diskurse in narrative Rahmen einbaut. Und im Gespräch sagte er auch, es geht ihm darum, dass er den Eindruck hat, in der aktuellen Situation prallen immer nur noch Diskurse aufeinander und es gibt keinen richtigen Dialog. Und auch solche Situationen wollte er im Buch darstellen. Es schlägt eben wirklich den Bogen zwischen der Ethnologie des 20. Jahrhunderts und allen Themen rund um Rassismus, Kolonialismus, Auseinandersetzung mit Frankreich, aber auch Auseinandersetzung mit der neuen Rechten in diesem zweiten Teil.
Annette Bühler-Dietrich, sie hat Sami Chucks Roman Der Kontinent von allem und beinahe nichts aus dem Französischen für den Verlag Noack und Block übersetzt. Auf die Nachrichten folgt gleich Forschung aktuell. Für den Büchermarkt verabschiedet sich Sigurd Brinkmann. Ich wünsche ein schönes Wochenende.